ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
7 Oscars, 5 Emmys und unzählige weitere Filmpreise. Oppenheimer, dieses Epos über die Entwicklung der ersten Atombombe, das ist nicht nur der Kinoblockbuster in 2023 gewesen, sondern auch der Gewinner der wichtigsten Preise. Ich bin Stefan Geier und wir schauen heute nochmal auf die Hintergründe dieses Films. In welchem extremen Spannungsfeld hat er eigentlich gearbeitet, dieser Mann Oppenheimer, und warum hat er später gesagt, er sei selbst der Tod geworden? Und wir fragen dann einen Politikwissenschaftler, der diese Welt der Atomwaffen seit vielen Jahren beobachtet, wie sieht sie denn heute aus, diese Welt der Atomwaffen? Und da kann man zunächst mal feststellen, in der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es eine Zeit davor und eine Zeit danach. Also vor dem Zeitalter der Atombombe und nachdem sie eben erfunden und eingesetzt worden ist. Weil mit diesen beiden Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, den schrecklichen Folgen, Hunderttausenden von Toten, da war die Welt eben eine andere. Julius Robert Oppenheimer, er wird ja auch der Vater der Atombombe genannt, war eben bei dieser Entwicklung eine der zentralen Figuren. Was ist damals genau passiert? Das erzählt Florian Falzeder.
Es ist 5.29 Uhr, am 16. Juli 1945. In weniger als einer Minute wird die erste Atomwaffe der Menschheitsgeschichte in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico explodieren.
Wir wussten, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Wenige Menschen lachten. Wenige weinten. Die meisten waren still.
Erinnert sich Robert Oppenheimer an den Morgen, als nach 3 Jahren fieberhafter Arbeit die Testzündung der bis dahin gewaltigsten Massenvernichtungswaffe stattfand. Oppenheimer, einer der wichtigsten Physiker des 20. Jahrhunderts, gilt als Vater der Atombombe. Seine Geschichte erzählt jetzt ein 3-stündiger Hollywood-Blockbuster des Starregisseurs Christopher Nolan.
Oppenheimers Geschichte ist so gewaltig und dramatisch, wie eine Geschichte nur sein kann. Seine Taten, im Guten wie im Schlechten, haben die Welt, in der wir leben, geprägt.
Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben.
Es ist 1942. Nazi-Deutschland hat halb Europa besetzt. Und es mehren sich besorgniserregende Berichte. In Deutschland wird an einer bis dahin unvorstellbaren Waffe geforscht und gearbeitet. Nur wenige Jahre, nachdem dort ein neues Phänomen entdeckt wurde, die Kernspaltung. Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann.
Gerade Amerika und die Immigranten wussten auch über den Hintergrund, nicht? Sie waren ja erst die wenige Jahre zuvor aus Deutschland geflohen. Dass mit Physikern wie Werner Heisenberg ein wissenschaftliches und technisches Potenzial da war, dem man sozusagen zutraute, eine Atombombe zu machen.
Werner Heisenberg, Begründer der Quantenmechanik und Nobelpreisträger, sowie viele weitere führende deutsche Wissenschaftler, arbeiten inmitten des Zweiten Weltkriegs am sogenannten Uranprojekt. Die Frage, wie lässt sich die Kernspaltung nutzen, als Energiequelle und als Sprengstoff für eine Bombe? 1942 zogen die Beteiligten eine Zwischenbilanz.
Das ist eine ganz wichtige Schlüsselentdeckung oder Schlüsseltechnologie, aber die in ein technisches Produkt wie eine Bombe umzusetzen, das ist unheimlich schwierig, wird viel Geld kosten und wird lange dauern.
Das militärisch geführte Projekt wurde zu einem zivilen zurückgestuft und lief auf Sparflamme weiter, erklärt Hoffmann. Anders in den USA. Dort arbeiteten ab 1942 mehr als 100.000 Menschen, darunter zahlreiche führende Wissenschaftler der Zeit, in einem bis dahin nicht dagewesenen wissenschaftlich-technischen Großprojekt, dem Manhattan-Projekt. Es war ein Wettlauf inmitten des Weltkriegs, wie der Filmtrailer eindrucksvoll auf den Punkt bringt.
Es geht um Leben und Tod. Aber ich kann dieses Wunder vollbringen.
Der Zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen.
Die US-Regierung investierte knapp 2 Milliarden Dollar. Alle Kräfte wurden gebündelt, um schneller als Nazi-Deutschland zu sein und den Krieg zu beenden. Dieter Hoffmann.
Die Amerikaner haben dann die erste Stufe schon gelöst, also die Konstruktion eines Kernreaktors, eines Versuchsreaktors. Das gelang ihnen im Dezember 1942, innerhalb von einem guten halben Jahr.
1945 schließlich, im Juli, als Deutschland schon kapituliert hatte, die USA sich aber noch mit Japan im Krieg befanden, gelang der Durchbruch. Der Physiker Robert Wilson erinnert sich an den Test der ersten Atomwaffe vor Sonnenaufgang in der Wüste von New Mexico.
Wir hatten unsere Augen mit geschwärzten Gläsern geschützt. Wir hörten den Countdown, schauten durchs Glas und sahen eine überwältigende Explosion. Der Pilz stieg ganz langsam auf und warf ein mittägliches Licht auf die ganze Wüste. Das hatte schon eine unglaubliche, ja, Schönheit. Dieser Anblick hat mich völlig verändert.
Moralische Bedenken darüber, welch gewaltige Zerstörungskraft sie in die Welt gesetzt hatten, kamen bei vielen Beteiligten erst viel später oder nie. Anders ging es dem Vater der Atombombe selbst, Robert Oppenheimer. Er sagt später, in dem Moment, als er die Explosion der ersten Atombombe sah, erinnerte er sich an die Zeilen der Bhagavad Gita, einer heiligen Schrift des Hinduismus.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.
I suppose we all thought that, one way or another.
Ich denke, das haben wir alle gedacht, auf die eine oder andere Weise.
Tod und Zerstörung haben diese beiden Atombomben auf jeden Fall gebracht und die Zahl der Atomwaffen ist in den Jahrzehnten danach drastisch gestiegen. Und die Frage ist, wie ist die Lage heute? Welche Bedrohung geht aus von den Atomwaffen? Und werden wir die bösen Geister, die wir mit der Entwicklung dieser Horrorbombe gerufen haben, jemals wieder los? Das konnte ich Gerhard Mangold fragen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Herr Mangold, wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Originaltöne von damals hören?
Nun, mit dieser Bemerkung lag er zweifellos richtig, denn mit der Atombombe und später mit der Wasserstoffbombe wurden Waffen geschaffen mit unglaublicher Zerstörungskraft, und zwar eben nicht gegen feindliche Armeen, sondern eben auch gegen die Zivilbevölkerung, ein absolutes Kriegsverbrechen, also der Einsatz von Nuklearwaffen gegen die Zivilbevölkerung, obwohl man sagen muss, so bizarr das auch ist, der Einsatz von Nuklearwaffen ist bis heute nicht geächtet. Es gibt auf der Welt heute 9 Nuklearstaaten, 5 dürfen Nuklearwaffen besitzen, 4 eigentlich nicht, aber sie tun es trotzdem. Und zusammengenommen haben diese 9 Staaten über 16.000 nukleare Sprengköpfe.
Dann schauen wir uns den Globus mal an, wie die Atomwaffen verteilt sind. Da sehen wir dann auf der einen Seite leuchtet es sehr stark rot bei den USA, über 5.000 Atomsprengköpfe, Russland auch über 5.000, die großen Atommächte. Was leuchtet dann noch?
Nun, es wird immer stärker leuchten, das Licht bei der Volksrepublik China. China hatte bis vor etwa 2 Jahren eine sehr defensive nukleare Politik. Man hatte bis damals nur etwa 320 einsatzbereite Sprengköpfe gehabt. Vor 2 Jahren aber hat nun China begonnen, massiv aufzurüsten. Und nach Schätzungen von unabhängigen Experten dürfte dann die einsatzbereite Sprengkopfzahl bei China im Jahr 2030 bei etwa 1000, 1200 liegen.
Jetzt bilden ja, Herr Mangold, die Atomwaffen einen, naja, nennen wir es mal unsichtbaren Schutzschirm, aber eher als Drohgebärde, nicht weil sie irgendjemand einsetzen will.
Nein, Nuklearwaffen dienen, sofern es sich um strategische Nuklearwaffen handelt, also mit Sprengköpfen großer Sprengkraft und Zerstörungskraft, zur Abschreckung. Sie sind eigentlich keine Waffen für die Kriegsführung. Also diese Waffen werden so lange bleiben, wie man sich nicht darauf verständigen kann, alle zu vernichten. Und ich fürchte, das wird nicht gelingen. Es gibt zwar einen Atomwaffensperrvertrag, der eben verhindern soll, dass zusätzliche Staaten Nuklearwaffen erwerben. Der war ziemlich erfolgreich, aber dieses Wissen ist auf der Welt und es kann nicht rückgängig gemacht werden.
Aber weil Sie den Sperrvertrag ansprechen, wie dicht ist der? Also wie viel waffenfähige Stoffe sind im Umlauf? Der Sperrvertrag sagt ja, es darf nichts geliefert, darf nichts verkauft werden.
Ja, es haben sich 189 von 193 Staaten in den Vereinten Nationen diesem Atomwaffensperrvertrag angeschlossen. Außer die 5 offiziellen Nuklearmächte, Russland, USA, Großbritannien, Frankreich und China, darf kein anderes Land Nuklearwaffen erwerben, bauen oder besitzen. Und das haben alle die Staaten, die das Abkommen unterzeichnet haben, auch eingehalten. Es gibt nur 4 Staaten, die dieses Abkommen nie unterzeichnet haben, nämlich Israel, Indien und Pakistan. Und eben Nordkorea, das dieses Abkommen 2003 gekündigt hat. Nun, die nordkoreanische nukleare Bewaffnung und das Land dürfte an die 60 bis 70 nukleare Sprengköpfe besitzen, führt dazu, dass in Südkorea und in Japan, also den Ländern, die verfeindet sind mit Nordkorea, der öffentliche und politische Druck steigt, eigene Nuklearwaffen zu bauen. Bisher wurde das verhindert, weil die USA sagen, wir versprechen euch, im Bedarfsfall werden wir euch nuklear beschützen. Das gilt übrigens auch für die europäischen Staaten. Die Frage ist nur, ob diese sogenannte erweiterte Abschreckung im Ernstfall dann auch gilt. Wird Washington Boston opfern, um Seoul zu retten vor einem nordkoreanischen Nuklearangriff? Also die Sicherheit auf dieses Versprechen zu legen, das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit.
Wenn wir nochmal zurückschauen, nach dieser Zeitenwende, die Oppenheimer ja eingeleitet hat seit dem Zweiten Weltkrieg, bei Atombomben denken wir immer gleich an die großen Sprengköpfe. Inzwischen haben die sich ja auch entwickelt. Wofür müssen wir denn überhaupt Angst haben? Also weniger vor dem großen Knall dann, sondern eher vor kleineren, diesen sogenannten strategischen Atomwaffen?
Ein Krieg mit strategischen Nuklearwaffen, also mit hunderten Kilotonnen Zerstörungskraft pro Sprengkopf, der ist nicht wahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen, eben durch Unfall oder Fehlinformation. Was aber an Bedeutung gewinnt, sind sogenannte Gefechtsfeldwaffen im nuklearen Bereich. Man nennt sie substrategische oder taktische Nuklearwaffen.
Putin droht ja immer wieder damit.
Ganz genau. Und die haben eine sehr viel geringere Zerstörungskraft, zwischen einer und 12 bis 15 Kilotonnen. Ist die Zerstörungskraft dieser taktischen Nuklearwaffen. Und die sind tatsächlich im Ernstfall auch dazu gedacht, auf dem Gefechtsfeld eingesetzt zu werden. Nur um einen Vergleich zu bringen, die Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde im August 1945, hat eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen. Und wir kennen die Zerstörung, die dadurch ausgelöst wurde. Das heißt, auch wenn man taktische Nuklearwaffen einsetzt mit einer hohen Sprengkraft, eben von bis zu 15 Kilotonnen, wissen wir auch, dass wir zwar nicht eine weltvernichtende globale thermonukleare Auseinandersetzung haben, aber trotzdem eine erhebliche Zerstörung durch Hitzewelle, Druckwelle und radioaktive Verseuchung.
Was ist Ihrer Meinung nach, Herr Mangold, das wichtigste Mittel, dass wir trotz aller Nuklearwaffen, die es gibt und möglicherweise noch geben wird, dass wir dafür sorgen können, dass sie nie eingesetzt werden?
Nun, dazu braucht es eine sehr intensive und direkte militärische Kommunikation zwischen den Nuklearwaffenstaaten und die ist nicht immer gegeben. Denken wir etwa an die eingeschränkte militärische Kommunikation zwischen China und den USA. China hat auch ein sehr intransparentes Nuklearprogramm, also es ist eigentlich schwer einzustufen, wie sich das weiterentwickeln wird. Zwischen Russland und den USA haben wir dieses Kommunikationssystem, haben wir Abrüstungsverträge, aber ich bin beinahe versucht zu sagen gehabt, denn im Februar dieses Jahres hat Russland den einzigen noch verbliebenen Abrüstungsvertrag, den sogenannten New Start, aufgekündigt und daher sind auch diese vertrauensbildenden Maßnahmen über direkte Kommunikation zwischen diesen beiden Staaten deutlich zurückgegangen. Also möglichst transparente Programme, verifizierbare Programme, Datenaustausch, gegenseitige Inspektionen, das ist notwendig, um mit diesem Übel einigermaßen zu leben. Aber man muss sagen, wir werden nie sicher sein, solange es Nuklearwaffen gibt.
Also eine Welt ohne wäre auf jeden Fall eine bessere, aber Atomwaffen schützen immer noch das Gleichgewicht der mächtigsten Staaten. Wie sich dieses Gleichgewicht verändert hat, seit Oppenheimer und sein Team an Forschern diese Zeitenwende eingeleitet haben, das hat uns Professor Gerhard Mangold eingeordnet. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck. Herr Mangold, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und viele weitere Infos zu Oppenheimer, auch zu seinem Leben und auch über die Atombombe natürlich, wie sie die Welt verändert hat. Das alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback zu dieser und natürlich auch zu allen anderen Folgen. Für heute war es das vom IQ-Team. Stefan Geier war im Studio.